Mein Leben hat sich eine lange Zeit angefühlt wie ein Kampf durch Finsternis und Wüsten.
Ich war so krass minderwertig, ich habe mich schlecht gefühlt.
Ich hatte Momente, wo ich Gottes Stimme nicht so gehört habe, wo ich mich weit entfernt von Gott gefühlt habe.
Ich habe immer gedacht, ich bin das wichtigste Person und mir muss nur gut gehen.
Aber als ich dann von Beziehung zu Beziehung gesprungen bin, habe ich irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht. Und als ich dann auf dem Boden lag und nicht mehr weiter wusste, habe ich gesagt, Gott, nicht mehr was ich will, sondern was du willst.
Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe entdeckt, dass die Bibel ein Buch ist, das voller Antworten ist.
Es ist, als ob Jesus neben mir sitzt und sagt, Tess, was da drin steht, sage ich jetzt auch zu dir.
Und ab diesem Tag ging es mir eher darum, was Gott von mir wollte.
Wie krass ist das? Es gibt außer mich jemanden, der mich liebt, egal was ich tue.
Jesus sagte ganz liebevoll zu mir, ich habe alle deine Schuld auf mich genommen.
Das ist Wahrheit. Das ist unvergänglich. Und das steht für immer.
Von einer auf die andere Sekunde war alles ganz anders.
Und das Leben hat neu begonnen.
Jesus, ich danke dir, dass du jetzt frisch zu uns redest. Ich binde alles, was uns ablenken will jetzt, jede Störgeräusche, jede Funkgeräusche, alles, was dazwischen funken will, unsere Gedanken und Gefühle. Wir danken dir, dass du uns heute ganz frisch zeigst, was aus deiner Sicht gesunde Theologie ist. In Jesu Namen. Amen. Und alle sind wach. Wunderbar. Freut mich. Super. Kleine Frage zu Beginn an dich, ob du diese Aussage unterschreiben würdest. Meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Gut, manche nicken, andere sagen, nö. Alle nicken, aber nicht jeder ist in jeder Situation der Meinung, oder? Ich war letztens unterwegs, wir waren essen, meine Frau, ich und die Koslowskis, der Jens, Christina. Und wir haben Getränke bestellt, da kam der Opa mit den Getränken und hat die Getränke verteilt. Wer hat das, wer hat das, wer hat das? Und am Ende fragt er, wer hat die Apfelschorle bestellt? Und einer der zwei Männer, der noch kein Getränk hatte, sagt dann, ja, ich nicht. Ja, sagen die anderen drei, doch, du hast die bestellt. Sagt er, nee, ich hasse Apfelschorle. Da kriege ich Dünnpfiff von, ich würde niemals eine Apfelschorle bestellen. Alle drei, doch, du hast eine Apfelschorle bestellt. Der Ober, doch, du hast eine Apfelschorle bestellt. So, der Mann war ich. Ich bin bis heute der Meinung, ich bestelle keine Apfelschorle, ich kriege davon Durchfall. Wirklich, der kann ich direkt fließt durch, verstehst du? Also wenn ich abführen will, Apfelschorle hilft immer. Und alle drei sagen, nee, du hast eine Apfelschorle bestellt. Und meine Frau sagt, ja, ich wollte mal schauen, ob du es mitkriegst. Und ich bin schön, dass ich heute mal Zeugen habe dafür, dass du nicht immer richtig liegst. Ich dachte, danke schön, ich lass mich scheiden. Habe ich nicht gesagt, gedacht. Nee, auch nicht. Aber jedenfalls, die Situation war, meine Wahrheit war so klar. Und drei Leute, denen ich jetzt mal zumute, dass sie sich nicht abgesprochen haben und keine Verschwörungstheorie dahinter ist, sagen, nee, es ist anders. Also meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Jetzt ist es noch lustig, in unserer Viererkombination nennen wir es immer das Apfelschorlen-Syndrom. Also wenn jemand so ganz selbstbewusst was sagt, was so ist, und alle anderen sagen, nee, sorry, aber wir waren ja auch dabei, stimmt nicht, dann nennen wir einfach nur das Apfelschorlen-Syndrom. Wenn du jetzt einen Fachbegriff brauchst, irgendwo in deiner Familie, nimmst einfach das Apfelschorlen-Syndrom. Okay, jetzt da ist es ja noch lustig, aber was ist es jetzt, wenn es um Gott geht, wenn es um göttliche Wahrheit geht? Gibt es da mehr als subjektive Wahrheit? Also uns ist es hoffentlich bewusst, in jedem Amore-Setting, jedem Ehe-Setting ist es ein ganz langer Weg, bis irgendwann Paare mal sagen, ja, stimmt, meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit, ich habe eine subjektive Wahrnehmung. Jedes Paar, das da ist, wird erfolgreich. Alle anderen streiten sich noch in 100 Jahren darüber. Die sagen so Sätze wie, ich wünschte mir, es hätte jemand auf Video aufgenommen, diesen Streit, dann könnte ich dir beweisen, dass ich die Wahrheit habe und nicht du. So. Also alle Paare, die drüber weg werden, werden irgendwann glücklich. Alle anderen, die noch denken, ich habe die Wahrheit, wird schwierig. So, gibt es im Glauben mehr als subjektive Wahrheit? Und ist die Wahrheit in dem, was ich denken, fühlen und kann? Ich habe dir mal letzte Woche eine Grafik mitgebracht. Wir sagen mal, das schwarze Punkt ist dein Know-how. Ich habe dich mal als äußerst hochbegabt eingestuft. Wenn das Wissen der Menschheit ist, bist du das. Das ist sehr selbstbewusst. Ja? Okay, wir nehmen mal künstliche Intelligenz dazu. Dann denkt man sich so, oh, es wird kleiner, aber du bist immer noch der hochbegabteste Mensch der Menschheit. Okay? Dann wäre das dein Know-how gegenüber der Menschheit. Das wäre, wie du die Welt siehst, wie du sie fühlst, wie du sie denkst, okay? Und jetzt ist Frage, ist Religion etwas, was ich hier drin mir einfach vorstellen kann und reinprojiziere? Das nennt man Religion. Ich projiziere aufgrund meines Wissens, meines Fühlens, meines Denken etwas in Gott hinein. oder ist im Verhältnis zu dem lebendigen Gott und der göttlichen Wahrheit das alles so klein? Schauen wir mal. Im Verhältnis das komplette Wissen der Menschheit gegenüber dem lebendigen Gott so klein. Gibt es eine Wahrheit, wo dieser Gott sagt, dass es wahr und nicht, was wir wahr sagen? Die Bibel sagt, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Ein demütiger Mensch weiß, dass es Stückwerk ist und wird dir nie sagen, ich habe die Wahrheit. Aber was wir heute machen wollen ist, wir wollen uns mal genauer anschauen, inwiefern die Bibel ein gewisses Selbstbild von sich hat und was das für uns bedeuten könnte. Warum ist es wichtig, das Selbstbild erstmal anzugucken? Es ist wichtig, wenn du jemanden kennenlernst und so auch wenn du das Wort Gottes kennenlernst, erstmal zu schauen, was denkt die Person und was denkt das Wort Gottes eigentlich über sich selber. Und dann brauchst du dir ein Fremdbild und sagst, naja, also sehe ich nicht so. Also zum Beispiel, der Clemens und ich waren auf einer Leadership-Tagung in England und haben dort Pastoren kennengelernt. Und da gab es einen Tennisplatz, es war eine Pause. Ich sag zum Clemens, hast du Lust, Tennis zu spielen? Ich sagte, ja, super. Und dann haben wir diesen holländischen Bruder kennengelernt aus einer Kirche in den Niederlanden. Wir sagen, willst du auch mit Tennis spielen? Weil er saß gerade am Essen mit uns. Er sagt, ja, er spielt sehr gerne mit Tennis. Dann sag ich, wie gut spielt ihr denn? Also ich war 5 Jahre im Tennisverein und würde sagen, Mittel. Ja, ich weiß, es gibt noch viel Luft nach oben, viel nach unten. Der Clemens ist sehr begabt mit Ballsportarten. Er sagt, ich habe 3-mal in meinem Leben gespielt. Ich würde sagen, es ist okay. Der Bruder aus Holland sagt, also ich spiele schon sehr gut. So, okay, krass, also. Da sagen wir, okay, dann spielst du alleine und wir spielen zusammen gegen dich. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob du Tennisplätze kennst, hier Kerzekurs, weil ich war auf Tennisplätzen jahrelang, bin da groß geworden. Also ein Tennisplatz hat folgendes Phänomen, er hat sehr hohe Zäune am Rand. Weißt du warum? Weil es nervig ist, wenn der Ball rausfliegt, verstehst du? Also die sind so hoch berechnet, dass selbst der größte Kai Rüdiger da nicht drüber schießen sollte, okay? So. Der Kollege aus Holland nimmt den Ball, wirft den Hoch, haut drauf und der Ball fliegt so hoch über den Zaun, bis in den Wald rein. Ich schaue Clemens an, bin mir nicht sicher, ist es ein Gag oder nicht, weil ich wollte eigentlich lachen. Ich dachte, der veräppelt mich jetzt, verstehst du, der spielt ja sehr gut Tennis. Da sage ich, okay, mach nochmal einen. Den nächsten haut er in den Boden rein, weil er dann einfach die Kurve geändert hat. Einfach so, boom. Und ich so, Clemens, der kann gar nicht spielen. Also das Fremdbild von dem Kollegen war genau das Gegenteil von seinem Selbstbild. Wenn wir uns heute das Selbstbild der Bibel anschauen, darfst du natürlich sagen, ich überprüfe alles und sage, liebe Bibel, du liegst falsch. Mein Fremdbild ist anders, darfst du machen. Aber du solltest erstmal das Selbstbild wissen, bevor du entscheidest, ob du das Ganze für dich annehmen kannst oder eben nicht. Umso mehr, wenn wir heute in einer Zeit leben, wo wir gerne die Aussage machen, ich habe mir eine Meinung gebildet. Die meisten Leute meinen, sie haben in irgendeine Suchmaschine irgendwas eingegeben. Und dann haben sie irgendwas angeschaut. Meistens heutzutage, je jünger, Filme, keine Texte, weil wir lesen nicht mehr so viel. Wir schauen uns Filme an. So, dann schaue ich mir den Film an und dann wird mir danach der nächste Film vorgeschlagen. Deswegen verbringen wir tendenziell viel Zeit mit Filmen. So. Es sagt jemand, ich habe mir eine Meinung gebildet. Die Algorithmen, ich sage das jede Woche fast in jeder Predigt und werde nicht müde davon, die Algorithmen dahinter sollen dir nicht Wahrheit zeigen, sondern sollen dich möglichst lange vor dem Computer halten. Das ist Ziel von Algorithmen bei jeder Plattform. Möglichst lang sollst du bleiben und nicht eine Wahrheit finden. Deswegen nochmal ein plattes Beispiel letzte Woche. Du gibst ein, Donald Trump ist der Messias, Fragezeichen. Da kriegst du Videos vorgeschlagen, die dir erklären, dass Donald Trump der Messias ist. Warum alles Fake News ist. Oder du bist rein, ist Donald Trump ein Depp? Fragezeichen. Da kriegst du das erste Video vorgeschrieben, ja, Donald Trump ist halt ein Volldepp. Das nächste Video, wenn du es durchguckst und lange guckst, wird dir wieder vorschlagen, ja, der ist nicht nur ein Volldepp, der ist wirklich ein Vollvolldepp. Der ist nicht nur ein Vollvolldepp, der ist wirklich ein kompletter Depp. Das heißt, du wirst immer weiter klicken und du bildest dir deine Meinung. Nee, du folgst einem Algorithmus, der deine Suchtverhalten und deine Meinung nur bestätigt. Merkst du das? Dadurch wird deine Wahrheit immer größer und immer gefestigt. Und das ist natürlich erschreckend. Wir wollen einfach mal anschauen, was sagt die Bibel über sich selber? Und dann kannst du dir zig Predigten von zig Pastoren anschauen, die zig Meinungen sagen. Und du kannst sagen, na ja gut, der sagt das komplett anders, der sagt's anders. Kannst dir deine eigene Meinung bilden. Woher weiß ich, mit was du dich beschäftigst? Kurzer Selbsttest, ich mach's jetzt nicht wirklich. Falls du Social Media haben solltest oder mal auf YouTube warst, geh einfach mal auf die Seite, auf Instagram auf die Lupe und schau, was dir vorgeschlagen wird. Das ist das, was dich interessiert. Das ist nicht die Welt, das ist nicht die Wahrheit, das ist das, was dich interessiert. Klamotten, Schuhe, Frauen, Männer, Business, Motivational Talks, Pornografie. Also wenn ich dort drauf gehe, zeigt es mir einfach, was du anguckst. Wäre mal ein cooles Small Group Challenge, ja? ich darf in deinen Verlauf gucken und dir ein Feedback geben, ob ich den konstruktiv finde oder nicht. Oder ein bisschen einseitig. Musst du nicht machen, kannst du machen. Ich mach's in der nächsten Small Group. Kommt wahrscheinlich dann keiner, weil die wissen jetzt Bescheid. Gut, also wir gehen jetzt in die Bibel rein. Ich empfehle dir unbedingt, Bibelstellen aufzuschreiben. Nicht die ganze Bibelstelle, sondern nur die Bibelstelle und zu Hause den Kontext nachzulesen. Ich werde viele Bibelstellen dir nennen. Ich kann auch noch schnell reden. Und diese Kombination solltest du dir wirklich die Notiz machen, zum Beispiel 1. Timotheus 4 und dann zu Hause nachlesen. Das Thema ist zu wichtig, als dass du nur hörst und es nicht zu Hause überprüfst. Wir fangen an mit der ersten Bibelstelle, 2. Korinther 11. Da heißt es folgendermaßen. Denn solche sind falsche Apostel. Also Apostel sind die Leiter der Kirche gewesen und sind es heute noch. Betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Oh, wow, 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 wow. Also es gibt Leute, die nennen sich christlich, die nennen sich Pastoren, die nennen sich christliche Influencer, die nennen sich christliche Professoren, aber sie sind verkleidet, sagt jetzt hier der Autor. Wir sind beim Selbstbild, du darfst es nachher anders sehen, wir lassen uns das Selbstbild nur erstmal zuhören, weil wenn du jemand kennenlernst, lern erstmal kennen, was er über sich selber denkt und wer er ist. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber am Ende wird ihre Werken entsprechend sein. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Auf den ersten Blick total logisch, gute Argumente, sonst wird es ja nie klappen. Das hörst du in der Predigt, dann denkst du, gutes Argument. Und bei 80% gehst du mit. Aber wenn du nicht gelernt hast, zu unterscheiden, was gesund und nicht gesund ist, merkst du unterwegs nicht, wo es langsam schräg wird. Es wird nämlich langsam schräg. Nicht sofort zack, bumm, schräg. Das ist wie das alte Bild von einem Frosch, wer auch immer dieses Experiment gemacht hat, ich habe es nicht überprüft, in echt, ich habe es nur gelesen. Ein Frosch in einem Kochtopf, der langsam erhitzt wird, merkt nicht, dass es gefährlich wird, aber wenn es kocht, ist er tot. Ihr Lehre ist etwas, das sich langsam wegbewegt von einem ursprünglichen Thema. Was ist das ursprüngliche Thema? Wie kann ich jetzt überprüfen, ob aus christlich-biblischer Sicht jemand ein Irrlehrer ist? Ganz wichtig, aus buddhistisch-meditativer Hinsicht empfinde ich jemand anders als Irrlehrer. Aus muslimisch-Mohammed-Sicht ist jemand, ich sage es aus christlich-biblischer Sicht. Woran merke ich es? Ich müsste gucken, ob das, was er mir verkauft, ein Plagiat ist oder nicht. Wenn ich mir einen Burger bestelle und sage, ich hätte gerne einen veganen Burger und du bringst mir einen mit Fleisch, würde ich sagen, das ist Plagiat, das ist Fälschung. Wenn ich sage, ich hätte gerne einen Fleischburger und bringst mir einen veganen Burger, ist es auch eine Fälschung. Also an was müsste ich messen, ob deine Lehre biblisch-christlich eine Irrlehre ist oder nicht? An der Lehre der Bibel und an dem, was Jesus Christus christlich gesagt hat. Oder? Daran muss ich es messen. Und daran wollen wir es auch mal messen. In der Bibel heißt es, es gibt den Wolf im Schafspelz, aber es ist ein Unterschied zwischen einem verwirrten Schaf, ich habe es dir mitgebracht, und einem Wolf. Ein verwirrtes Schaf ist jemand, der die Bibel liest, seine Fragen hat, sich mit Themen beschäftigt und Dinge hinterfragt oder vielleicht sogar gerade im Moment eine Theorie betrachtet, die vielleicht ein bisschen anders ist als die anderen. Dann merke ich, dass Leute rumlaufen und sagen, ihr Lehrer, ihr Lehrer, ihr Lehrer, ihr Lehrer, du bist zweimal mehr ihr Lehrer als ich, ihr Lehrer. Auf Social Media, Christfluencer, ihr Lehrer, ihr Lehrer. Ich sage jetzt mal was über den, ich sage jetzt mal über den. Sage ich mir, Jungs, Mädels, sagt einfach mal weniger. Es gibt verwirrte Schafe, das ist noch kein Irrlehrer. Ein Irrlehrer ist entweder jemand, der aufgrund seiner Position, also Leiter in der Kirche, oder seines Einflusses Lehren vertreibt, obwohl er schon länger Christ ist, die dem Wort Gottes, laut dem Wort Gottes, widersprechen. Okay, er ist ein Wolf im Schafspelz, sagt die Bibel, das heißt, er ist verkleidet. Es ist nicht auf den ersten Blick klar. Ich kann es nicht an seiner Professur ablesen, nicht an seinen Doktortiteln ablesen, ich kann es nicht an seinen Followern ablesen und ich kann es auch nicht dran ablesen, ob die Kirche christlich ist, die diesen Podcast macht. Es ist ein Wolf im Schafspelz. Wir schauen uns jetzt mal an, woher weiß ich, dass die Bibel die Wahrheit ist. Das erste ist Selbstbild, wir schauen uns die Selbstaussagen der Bibel an und wir schauen den Umgang der Apostel der ersten Kirche mit der Bibel an. Wie gesagt, du kannst dann sagen, ich mache alles anders, aber wir schauen uns das mal an. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, die zeigt, wie das Neue Testament, also der zweite Teil der Bibel, die Apostel und Jesus das Alte Testament zitieren. Es sind 39 Bücher und sie werden entweder direkt erwähnt, zum Beispiel, es steht geschrieben, sagt dann Jesus, oder steht geschrieben, sagt Petrus. Es gibt eine gewisse Anzahl, die nicht direkt, sondern nur indirekt erwähnt wird. Alle anderen werden von der ersten Kirche immer wieder zitiert als was? Als lebendiges Wort Gottes. Also die erste Kirche, das war übrigens nicht die katholische Kirche, sondern die erste jüdisch-christliche Kirche in der Apostelgeschichte, war der Meinung, um Autorität zu bekommen in meiner Verkündigung, zitiere ich das Alte Testament, weil es gab nur das. Okay, schon mal sehr interessant. Jetzt geht's weiter. 2. Timotheus 3, sehr zentrale Bibelstelle. Alle Schrift, NT und AT, ist von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, also wo sind es meine Gedanken, meine Gefühle, mein Wille, zur Besserung, zur Erziehung, wen Gott liebt, den erzieht er, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werken geschickt. Also die Bibel ist der Meinung, dass die ganze Schrift, wie gesagt, wir sind beim Selbstbild, steigt noch nicht aus, egal wie viele Predigten du schon angehört hast, egal wie viele Theorien du hast, lass uns einfach nur das Selbstbild wirken lassen, bevor wir sagen, stimmt nicht, okay? Einfach wirken lassen. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir gehen zu Petrus, dem Leiter der ersten und größten Kirche der Geschichte in Jerusalem. Petrus, wie ist er damit umgegangen? 2. Petrus 1, 19 bis 21. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten im Alten Testament, die durch und durch zuverlässig ist. Je nachdem, welchen Professor oder welchen Prediger du anhörst, wird er dir Folgendes sagen. Das Alte Testament ist nicht zuverlässig. Der Leiter der ersten und größten Kirche, und alle Kirchen sagen, wir wollen zurück zur Apostelgeschichte, sagt, durch und durch zuverlässig. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die in einem dunklen Ort scheint, in der Dunkelheit meiner Gefühle, meiner Verwirrung. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns, das es Jesus in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Was sollen wir bedenken, lieber Petrus? Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegung des jeweiligen Propheten. Ich sehe schon, manche wollen das Selbstbild schon nicht mehr aushalten. Manche sagen schon, aber wir lassen einfach mal, wir lernen gerade die Bibel kennen. Wenn du sie schon mal komplett gelesen hast, kennst du es alles, wenn nicht, kennst du es nicht. Lass es wirken. Okay, der Leiter der ersten und größten Kirche sagt, anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt, vielmehr Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Wow. Er sagt, es ist eine Lampe. Er sagt, das Wort Gottes ist eine Lampe. Jesus wiederholt das. Ich habe eine kleine Angewohnheit, und zwar, wenn ich in einem Hotel mit meiner Frau unterwegs bin und nachts aufs Klo muss, mache ich auch das Licht nie an, genau wie zu Hause. Ich will nicht, dass ihr aufwacht. Macht das noch jemand? Einfach aus Nächstenliebe, ja? Wer sagt, scheißegal, ich mach's an? Okay. Also, ich lasse es einfach aus. Das Problem ist, wenn ich dann so laufe, denke ich mir, ich kenne das Hotel noch nicht so gut, laufe halt irgendwo lang und irgendwann haue ich mir immer irgendwas an. Ja, kennt das jemand? Ja, so volle Kanne, so. Und dann musste ich ja leise sein, weil ich wollte sie. Warum habe ich mich angehauen? Weil es dunkel war. Die Bibel sagt, sie ist ein Licht in der Dunkelheit meiner Gefühle. Wir sind verloren in unseren Gefühlen, wir sind verloren in unserer Identität und es ist ein Licht dort drin. Okay, Petrus ist also dieser Meinung, dass das so ist. Jetzt gehen wir mal zu Paulus, dem größten Apostel der Geschichte. Was denkt der? In Titusbrief sagt er, dass die Wahrheit erkannt wird. Er ist offensichtlich der Meinung, es gibt eine göttliche Wahrheit, die das subjektive Wahrheit übertrifft, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, durch die wir die Hoffnung aufs ewige Leben haben. Ich habe nicht die Zeit, aber du merkst schon, wenn ich ihr Lehre prüfen will an der Bibel, muss ich sie lesen. Weil nur wenn ich das alles weiß, könnte ich überhaupt mal hinterfragen, was derjenige mir erzählt. Wir gehen einen Schritt weiter. Nicht nur die Selbstaussagen der Bibel, Umgang der Apostel, sondern Jesus wird als das lebendige Wort Gottes bezeichnet. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Nicht die gefühlte Wahrheit. Nicht die Wahrheit, die du dir einbildest. Ich bin Wahrheit, sagt Jesus. Ich bin göttliche Wahrheit. Und es ist so wie mit diesem Seil hier, wenn ich sage, okay, ich möchte mir irgendwann mein Leben irgendwie fest ankern, aber nicht weiß, wo ich es festmachen kann, mein Lebensseil. Dann gibt es Situationen, wo es unruhig in meinem Leben bin vielleicht sehr gläubig und denke mir, jetzt wird stürmisch in meinem Leben und ich versuche überall zu halten und mich festzuhalten, aber ich habe keinen festen Halt. Und wenn es wirklich ungemütlich in meinem Leben wird, wenn ich anfange zu taumeln, wenn die Stürme groß sind, dann kippe ich irgendwann nach hinten. Warum? Ich kann mich nirgends festhalten. Jesus sagt jetzt, ich bin Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Glaube würde bedeuten, okay Jesus, ich glaube dir, dass du die Wahrheit bist. Ich mache mein Leben an dir fest. an dem, was du am Kreuz getan hast, dass du für mich gestorben bist, auferstanden bist. Aber was jetzt gleich kommt, dass du das Wort Gottes bist, dass du Wahrheit bist. Und meine Demut sagt mir, ich habe nicht die Wahrheit. Ich weiß nicht mal mehr, dass ich eine Apfelschorle bestellt habe. Wie soll ich denn dann die Wahrheit haben? Aber ich will mein Leben volle Kanne reinlehnen, auf dich stellen, egal wie stürmisch es wird, auf deine Wahrheit. Warum ist es jetzt so wichtig, dass Jesus selber das Wort Gottes ist? Wir lesen mal Johannes 1 vor. Hier heißt es, am Anfang war das Wort Gottes. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Also das lebendige Wort Gottes war vor der Schöpfung bei Gott und das lebendige Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden, durch dieses Wort, das ausgesprochen wurde. Und dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und dann in Vers 14 heißt es noch weiter, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus, wurde Fleisch, wohnte unter uns, eine Herrlichkeit des eingeborenen Vaters voller Gnade und Wahrheit. Also die Bibel ist der Meinung, dass Jesus das lebendige Wort Gottes ist. In Offenbarung 19, 13, jetzt wird's knaller, wenn du die Bibelstelle nicht aufschreibst, wirst du nie wiederfinden und du wirst auch den Kontext nicht nachlesen, aber ich habe dir den Tipp ja schon gegeben. Hier geht's um Jesus Christus persönlich und da heißt es, er, Jesus, ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Bibel ist der Meinung, Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das lebendige Wort Gottes, dem man begegnen kann. Jetzt frage ich mich, wie ist denn Jesus selber mit der Bibel umgegangen? Die Apostel haben wir gehört, die erste Kirche haben wir gehört, die Selbstaussagen der Bibel haben wir ein paar gehört, es gibt natürlich noch viel mehr. Johannes 7, 14, was macht Jesus? Da ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte, also hat gepreacht. Und die Juden verwundern sich und sprachen, über was wundern sich die Juden? Woher kennt dieser die Schriften? Es war normal, dass die Schriftgelehrten die Schriften konnten. Und zwar damit meint man das ganze Alte Testament. Die konnten es auswendig. Es war normal, dass sie es konnten. Die Frage ist, woher kennt dieser die Schriften? Der war auf keiner Rabbischule, der war auf keiner sonstigen Schule. Woher kennt er die? Er hat die doch nicht studiert. Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jesus lehrt das Alte Testament und kennt die ganzen Schriften. Wow. Was macht Jesus noch? Johannes 8, 31. Wenn ihr in meinem Wort bleiben, also nicht anfangen, sondern bleiben, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit, also wieder nicht die subjektive Wahrheit, sondern die göttliche Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt, wenn ich im Wort bleibe, werde ich Wahrheit erkennen, die wird mich frei machen. Ich sehe schon, ein paar sind noch dabei beim Selbstbild, ein paar haben schon 1000 Argumente, worum es nicht geht. Wir sind immer noch dabei, nur was die Bibel sagt, okay? Wir gehen einen Schritt noch weiter. Matthäus 22, 29, auch wichtige Schriftstelle. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, also ihr habt nicht die Wahrheit, okay? Weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Er gibt hier einen der wichtigsten Schlüssel, wie man ihr Lehrer erkennen kann. Also ich kann entweder die Schriften kennen und da total stark drin sein, aber nicht die Kraft Gottes kennen, nicht den Heiligen Geist kennen, nicht Jesus Christus persönlich kennen. Das heißt, ich kann die Schriften studieren, bis ich sterbe. Und trotzdem irre ich, obwohl ich die ganze Zeit Bibel lese. Ich kann die Kraft Gottes kennen, den Heiligen Geist, Jesus Christus begegnen, aber ich studiere die Schriften nicht. Kann ich genauso falsch liegen, weil es sich gut anfühlt, gerade im Heiligen Geist. Die Bibel sagt, du brauchst beides. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt und die Kraft Gottes. Das ist ein starker Christ, laut der Definition, was Jesus uns hier gibt. Deswegen, wenn du ihr Lehre entdecken willst, nochmal mein Tipp, du müsstest die Bibel lesen. Du müsstest wissen, was da steht, weil sonst ist es schwer, die Sachen zu erkennen. Nochmal Johannes 7, 38, jetzt wird es ganz krass. Jesus sagt hier, wer an mich glaubt, und jetzt kommt die Definition, wie die Schrift gesagt hat. Also nicht irgendwie, nicht irgendwo, nicht irgendwann. Jesus sagt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Seht schon, ihr seid echt mit mir dabei, seid motiviert. Es geht nochmal weiter, weil Jesus sagt so viel und ich mache nur einen kleinen Ausschnitt, liebe Freunde. Die Bibel ist breit, tief und hoch. Ich habe gar nicht die Zeit, euch alles zu bringen. Johannes 7, 38, hatten wir Johannes 5, 38 bis 39. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, das Wort des Vaters, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat, Jesus. Jetzt kommt's. Ihr erforscht die Schriften, also ich kann ein Theologe sein, der von morgens bis abends die Schriften forscht. Weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, aber sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Ich kann die Schriften studieren von morgens bis abends, aber nicht wissen, dass jede einzelne Zeile auf Jesus Christus hinweist und alles verpassen. Ich kann der Doktor der Theologie sein und trotzdem das nicht wissen. Ich kann forschen von morgens bis abends und 100 Doktortitel haben und trotzdem das nicht wissen und das nicht kennen und die Kraft Gottes nicht kennen. Ich habe Theologie studiert, an der damals, also war sehr stolz die Uni drauf, dass die liberalste Uni Deutschlands war. Was heißt liberal? Das bedeutet, man versucht alles ohne Gott zu erklären. Ist an sich ein bisschen bizarr, weil ich ja Theologie studiere, also die Lehre von Gott. Und ich erkläre alles ohne Gott. Aber ist egal, muss ich 5 Jahre studieren, um das rauszufinden. Das bedeutete, es wurde immer noch nach der Wahrscheinlichkeit gegeben. Wie wahrscheinlich ist, dass Jesus auferstanden ist? Ja, null. Gibt's nicht. Ich kenne keinen Menschen, der den Tod besiegt hat. Geht wissenschaftlich nicht. Also suchen wir so lange Theorien, wie wir es anders erklären, und machen dann am besten noch charismatische Podcasts draus und erklären dir, warum Jesus nie am Kreuz gestorben ist oder warum das Kreuz unwichtig ist. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Es gibt aber ein neues Phänomen. Seit Corona gibt es sehr viele Podcasts von charismatischen liberalen Theologen, die früher in Hinterhof-Theologieräumen nördig diskutiert werden. Und jetzt zieht sich das Gefühl jeder rein. Aber das Know-how zu prüfen, ist leider nicht besonders groß im Christentum. Und deswegen ist es wichtig für dich, dass du Dinge hinterfragst und dass du sie auch prüfst für dich. Okay, wir schauen nochmal einen Schritt weiter. Johannes 5, 46, da heißt es nochmal, jetzt macht Jesus nochmal einen Knaller. Wenn ihr Mose glauben würdet, das sind die ersten 5 Bücher Mose, an die die meisten Hochschultheologen in meiner Uni nicht geglaubt haben. Jesus selber sagt, wenn ihr Mose glauben würdet. Also merkst du ein bisschen, es wird bizarr langsam. So würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wie, Mose hat von Jesus geschrieben? Krass. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, ihr werdet mir meinen Worten glauben, und dann erklärt er ihn, ich erkläre euch die Ewigkeit, dann glaubt ihr mir ja gar nichts mehr. Dann wird es wirklich crazy. Ich fasse dir mal zusammen, Selbstaussage der Bibel, Umgang mit Jesus in einem Satz, damit du dich danach aufregen kannst und sagen kannst, ich sehe das aber alles nicht so. Darfst du ja machen, aber jetzt kommt es in einem Satz zusammengefasst. Die ganze Bibel, also Altes und Neues Testament, ist das zeitlose Wort Gottes, sagt die Bibel über sich selber, dass Menschen in unterschiedlichen Kontexten vom Heiligen Geist eingehaucht wurde und an Menschen in unterschiedlichen Kontexten für sie und auch für dich geschrieben wurde. Das ist die Zusammenfassung des Selbstbildes von der Bibel, der Aussagen von Jesus und der ersten Apostel. Jetzt sagen manche Leute, ja, aber das ist ja alles nicht valide, was da drin ist. Es wurde vielleicht abgeschrieben, wieder abgeschrieben. Es ist wie stille Post bei der Bibel. Also kennst du stille Post? Ich sag dir was ins Ohr. Ich sag dir zum Beispiel, das Haus ist schön. Du hast mich nicht verstanden und dich ist was dazu. Die Wohnung ist im Erdgeschoss, sagst du weiter. Der Nächste denkt sich, Wohnung im Erdgeschoss, check ich nicht. Wahrscheinlich meint er was mit Ferien. Die Ferienwohnung gibt's bei Airbnb. Und dann wird's immer krasser und am Ende kommt was raus und denkst dir, Alter, das hat nichts damit zu tun, was ich gesagt habe. Und viele Leute denken, dass die Bibel so ist. Gott hatte mal eine ursprünglich gute Idee, aber es wurde so verfälscht. Und deswegen gibt's dann Theologen, die erzählen, ja, ich weiß jetzt, was alles gefälscht ist und ich erkläre dir, was die Wahrheit war. Ich habe zwar jetzt nur da, was in Flüsterpost an Nummer 5 gesagt wurde, aber ich habe eine Theorie, was der Erste gesagt hat. Also wenn es nicht so dramatisch wäre, wäre es fast lustig. Und auf welcher Grundlage hast du die Theorie? Ja, aufgrund meines Weltbildes. Okay. Das heißt, dein Weltbild ist besser und weiterentwickelt als Paulus, der mit Augenzeugen unterwegs war. Also, ich weiß nicht, ob das so sein kann. Warum ist die Bibel so atemberaubend, weil sie in sich schlüssig ist. Ich möchte es nochmal damit ein paar Beispiele bringen. Die buddhistischen Schriften, ich möchte nicht über irgendwas schlecht reden, sondern einfach Fakten nebeneinander stellen. Die buddhistischen Schriften wurden von einem Mann verfasst, der Buddha hieß. Okay. Der Koran geht auf einen Mann zurück und im Zeitraum von 23 Jahren wurde es kurz nach seinem Tod alles aufgeschrieben. Ein Mann. Das sind schon krasse Werke. Jetzt schauen wir uns mal die Bibel an. Ich habe dir einen Zusammenhang mitgebracht. Jemand hat angefangen zu untersuchen, Wie viele Querverbindungen gibt es zwischen Altem und Neuem Testament und allen Büchern? Zum Beispiel diese Farbe bedeutet, 1. Mose ist vernetzt mit Offenbarung. Hier ist dieses Buch mit dem vermisst, hier vernetzt. Und hat herausgefunden, dass es 63.779 Querverbindungen in der Bibel gibt. Wenn das jetzt ein Mann geschrieben hätte und das hingekriegt hätte, hätte er einen Nobelpreis verbraucht. 63.779 Querverbindungen, so ein Roman gibt's nicht. Okay, jetzt wird's krasser, es waren 40 Autoren, nicht ein Autor, es waren 1500 Jahre, nicht eine Generation, es waren auf 3 Kontinenten in 3 Sprachen geschrieben und trotzdem gibt's einen roten Faden. Die Bibel ist absolut abgefahren, seit Jahrtausenden wird versucht, die Bibel zu widerlegen. Seit Jahrtausenden wird versucht zu sagen, sie stimmt nicht. Aber wie hat denn die Bibel vorhergesehen, 700 Jahre bevor es passiert ist, dass Jesus geboren wird, in welcher Stadt er geboren wird? Wie konnte David 1000 Jahre vor der Kreuzigung und 500 Jahre bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden wurde, vorhersagen, dass Jesus am Kreuz stirbt? Das geht menschlich nicht, bin ich der Meinung. Und du kannst dich damit beschäftigen, es ist wirklich atemberaubend. Jemand hat mal, ein Mathematikprofessor hat mal ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass Jesus die Prophetien über den Messias, sind 53, in seiner Person erfüllt per Zufall. Also Wahrscheinlichkeit bedeutet, ich gebe dir 10 Zettel, kurze Erklärung, ich war Mathelehrer, kurze Erklärung für dich. Ich gebe dir 10 Zettel, auf einen mache ich einen gelben Punkt, ich klappe sie alle zusammen und mische sie und sage, du darfst einmal ziehen. Wenn du jetzt den gelben Punkt ziehst, wäre die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10. Okay? Gut. Der Professor hat schnell gemerkt mit seinen 600 nicht-christlichen Studenten, dass wenn er alle 53 Prophetien nehmen wird, die Zahl so groß wird, dass man die gar nicht mehr ausdrücken kann. Also sagt er, ich nehme nur die 8 Prophetien über Jesus, die wissenschaftlich bewiesen sind. Also nur 8 Aussagen über Jesus Christus, wer er ist, wo er geboren ist und so weiter, was er gemacht hat. Und dann hat er es mit seinen Studenten ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist das? Um die Zahl dir zu erklären, weil es eine 1, 10 hoch 17 Stellen, 17 Stellen, kannst mal googeln, wie die Zahl dann heißt, also 1 Million, weißt du, wie viele Stellen es hat? 17 Stellen. Hat er eine Veranschaulichung gemacht. Ich übertrage sie auf Deutschland. Wenn du 2-mal die Fläche von Deutschland nehmen würdest, nur um zu verstehen, was es heißt. Und Deutschland ist groß. Ich bin mit dem Fahrrad von München nach Rostock gefahren. Hat lang gedauert. 2-mal die Fläche von Deutschland nehmen würdest und dann so Silber-Dollar-Münzen nehmen würdest und jeweils 60 Zentimeter hochstapeln würdest. Also 2-mal die Fläche von Deutschland, Silbermünzen jeweils 60 cm hoch, die ganze Fläche von 2-mal Deutschland. Okay, das, so viele Silbermünzen sind das. Und jetzt würde ich eine einzige markieren vorher, du weißt nicht wo, einfach random vorher markieren. Ich markiere sie dir, sage einfach, nehmen wir mal die, ne? Die nehmen wir. Und dann sage ich, du kriegst einen Hubschrauber, du darfst genau einmal fliegen. Du darfst genau einmal landen und darfst genau einmal reingreifen in der doppelten Fläche von Deutschland, 60 cm hohe 1-Dollar-Münzen und greif mir mit einem Versuch die Münze raus. Hätte jemand Bock, das zu machen? Eine Wette zu machen, ob du es schaffst? So wahrscheinlich ist es mathematisch, dass Jesus nur 8 der Prophetien erfüllt hat. So, wenn ein Theologe nicht an die übernatürliche Kraft von Gottes glaubt, wird er dir sagen, das geht nicht. Aber wenn du einen lebendigen Gott kennst, wirst du hören, dass er sagt, es ist alles möglich. Und deswegen gehe ich nochmal auf den letzten Punkt ein. Wie kann ich wissen, dass die Bibel wahr ist? Das Letzte ist, und das ist das Entscheidendste, ich muss den Autor kennen. Nur wenn ich den Autor kenne als den lebendigen Gott, als der Jesus Christus, der den Tod besiegt hat und damit alles kann. Nur wenn ich den Gott kenne, der übernatürlich wirkt und alles möglich ist, werde ich die Bibel anders lesen. Bis dahin kannst du alle Theorien haben. Wenn ich den Autor persönlich kenne, ist es was anderes. Ich habe mit Chris zusammen und einem großen Team das Bible Journal geschrieben, wie du erst und zweite Teil der Bibel lesen kannst. Wie cool wäre das, wenn du auf Knopfdruck den Chris und mich immer in dein Wohnzimmer holen könntest? Du, die Übung, die habe ich nicht verstanden auf Seite 274. Wie geht denn die nochmal? Ich habe eine Frage, ich habe die Grafikkarte angeguckt. Kannst du mir nochmal erklären? Wäre doch cool, oder? Den Autor einfach schnell reinzoomen. Und die Bibel sagt jetzt, wann irren wir nicht mehr, wenn wir die Schriften kennen und wenn wir die Kraft Gottes kennen. Wenn wir die Bibel lesen, sagen, Jesus Christus, du bist das Wort Gottes, rede zu mir, sodass ich es verstehe und anfange mich zu öffnen und zu wissen, wenn ich die Bibel aufschlage, der Buchstabe alleine tötet, aber wenn es lebendig wird durch Jesus, spricht er zu mir. Warum? Ich kenne den Autor und ich kann jederzeit mit dem Autor, dem Heiligen Geist, über das reden, was er eigentlich gemeint hat und ihn fragen, was er eigentlich mir dadurch sagen will. Und das ist die Revolution am Bibellesen. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon so liest oder nicht, aber es würde sich lohnen, das auszuprobieren. Weil wenn du sagst, mein Fremdbild von der Bibel ist anders, ich sage dir immer, wenn du ein anderes Fremdbild von jemand hast, solltest du dir sicher sein, dass du nicht falsch liegst. Solltest du dir sicher sein. Deswegen bitte ich dich, probier es einfach mal aus. Vielleicht liest du die Bibel schon, vielleicht liest du sie nicht. Probier es aus, wenn du so die Bibel liest. Und dafür möchte ich beten, dass wir in den nächsten Wochen Neues ausprobieren können. Vielleicht wühlt es in dir gerade viel auf. Vielleicht regst du dich auch um mich auf. Alles gute Reaktionen. Was Wichtigste ist, dass du jetzt mit Gott drüber redest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt in Stille zu jedem redest, der das möchtest. Und ich binde die Lüge und die Täuschung über jeden. Jede Religiosität, jede Form von antichristlichen Impulsen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in der Stille uns zeigst, was du uns zeigen möchtest. Vielleicht da, wo ich mich aufrege gerade, vielleicht da, wo ich anderer Meinung bin. Zeig du mir in der Stille, was du denkst. Jesus, du hast den Tod besiegt. Du bist von Neuem zum Leben erweckt worden. Du hast alles am Kreuz getragen, unsere Sünde, unsere Last. Ich bete, dass du jedem, der das möchtest, heute neu begegnest, als der lebendige, unlimitierte Gott. Du hast gesagt, du bist die Wahrheit. Wir alle haben nicht die Wahrheit. Wir alle haben Stückwerk. Rede zu uns. Zeig du uns, wo wir Lügen glauben. Klopf an unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben drauf drücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.